Episode 237. Vom Frust zur Lösung. Wie Storywise das Requirements Engineering neu definiert. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, lange hat es keinen Podcast mehr hier auf diesem Kanal gegeben. Das lag an aufregenden Projekten, an Trauerfall und daran, dass ich die Netzwerkinstallation auf unserem Hof in Eigenregie neu gemacht habe. Das ist aber jetzt erledigt und ich plane wieder öfters Episoden hier für den Podcast ein. In den letzten Monaten bin ich auch auf verschiedenen Messen und Konferenzen, wie zum Beispiel dem Konstruktionsleiterforum, dem Tag des Systems Engineering, kurz TDSE, und der Agritechnica gewesen. Zum TDSE werde ich noch eine eigene Podcast-Folge machen, um dich über die neuesten Hypes im Systems Engineering zu informieren. Dann habe ich noch zwei weitere Ankündigungen zu machen. Nach dem Konstruktionsleiterforum habe ich mich entschieden, auch für diese Gruppe, die Konstruktionsleiter, ein Barcamp zu veranstalten. Das findet dann am 7. Mai in Hannover statt. Alle Informationen dazu findest du unter kl-camp.björnschorre.de. Zusätzlich habe ich auch wieder das RE-Camp geplant. Das findet dann am 9. September auch wieder in Hannover statt. Infos dazu findest du unter re-camp.björnschorre.de. Nun aber viel Spaß und neue Erkenntnisse mit meinem Interview zum Thema RE mit einer SaaS-Lösung.
Herzlich willkommen hier bei mir im Zukunftsarchitekten-Podcast. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, das ist Simon Jimenez. Er hat auf sich aufmerksam gemacht bei mir im LinkedIn-Post, weil er Requirements Engineering in seinem LinkedIn-Profil stehen hatte und davor noch dieses Kürzel SaaS, Software as a Service. Und ja, aus dem Grund habe ich ihn angeschrieben und gesagt, Simon, wir müssen uns mal unterhalten. Denn er ist Geschäftsführer von der Firma Storywise, die sich darauf konzentriert hat oder fokussiert hat, genau dafür, für dieses Thema eine Software zu erstellen. Und da möchte ich ganz gerne wissen, was es damit auf sich hat. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Hallo Simon.
Hallo Björn, danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du da bist. Magst du noch irgendwie etwas zu dir erzählen, damit die Leute wissen, mit wem ich hier jetzt gerade spreche und was sie zu erwarten haben?
Ja, sehr gerne. Wir haben uns vor einigen Jahren jetzt schon auf diese Reise begeben, aus Unzufriedenheit mit den Tools, die wir damals gefunden haben, auch wenn man sagen muss, wir haben sicher nicht alle gefunden, die es da so gibt, und haben das dann aber ein bisschen ernst genommen und nicht nur eine Spielerei draus gemacht, haben uns dann durch viele Förderungen durchgekämpft und sind auf immer mehr Konferenzen gegangen. Inzwischen bin ich schon auf einigen Konferenzen gewesen, habe auch schon Keynotes halten dürfen über Requirements Engineering und KI und habe schon das Who is Who der Requirements Engineering Szene kennengelernt und bin drauf gekommen, so schlecht machen wir das gar nicht. Und vielleicht noch als kleines Add-on, man spricht nicht nur mit mir, sondern meine Katze Cookie liegt direkt neben dem Mikrofon und lässt sich nicht wegbewegen. Ich hoffe, sie haltet ihre Aussagen im Griff.
Okay, gut. Ich glaube, jeder hat heutzutage irgendwie ein Tier mit im Büro. Unser Hund, den habe ich jetzt erstmal ausgesperrt, weil auf meinem Boden hier würde man immer seine Krallen dann immer hören, wenn er hier hin und her läuft. Das würde mich dann persönlich hier ein bisschen aus dem Konzept bringen. Okay, kriegen wir also gewuppt, dieses Thema. Jetzt wollen wir ja darüber sprechen, was du mit deiner Firma und mit der Software, die ihr erstellt habt, denn zum Leisten imstande seid. Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Webseite dann auch gesehen habe, die du erstellt hast. Welches Problem habt ihr damals gesehen oder erkannt und warum oder was hat euch daran dann getriggert, dass ihr diese Software entwickelt habt?
Das, was damals unser größter Schmerz war, ist gewesen, es braucht einfach wirklich lang, um Spezifikationen in ein brauchbares Format zu bringen. Mhm. Und entweder man schreibt Spezifikationen super grob und auf einer sehr hohen Flughöhe, das heißt wirklich mit nur Mockups oder nur groben Stichwörtern, oder man geht sehr ins Detail und verwendet dafür halt klassisch Office-Produkte. Wenn man Word verwendet, dann wird man halt zum Schwammerl beim Formatieren und beim Zusammenzählen. Und ich habe eine Zeit lang als Tipp von einer sehr großen Consulting-Firma mit PowerPoint meine Spezifikationen Angebote gemacht, hat dazu geführt, dass ich immer wieder Stunden vergessen habe zu verrechnen, weil ich sie noch dazugefügt habe und nicht aufaddiert habe. Und natürlich, wenn man es halt nur so grob schreibt, dann bleibt natürlich auch sehr viel Platz für Missverständnisse, und bei Fixpreisangeboten ist das dann einfach ungut. Habe gerade als junger Gründer noch einige Wochenenden dann selbst noch mit Arbeiten verbracht, um das irgendwie auszubügeln, weil meine Mitarbeiter wären zu teuer gewesen. Und je größer unsere Firma geworden ist, desto weniger ist es halt natürlich gegangen, weil ich einfach auch andere Verpflichtungen dann bekommen habe. Und umso mehr habe ich dann versucht, eben auch diese Fehler zu minimieren. Mhm. Habe dann gewechselt auf so Tabellenverwaltungssoftware, um dann halt weniger zu vergessen und das Summieren besser zu gestalten. Aber natürlich war das halt auch nicht mehr so kundentauglich. Und da haben wir uns dann ein bisschen beholfen, indem wir dann so mit ein paar tausend Zeilen JavaScript und Google Scripts quasi das verändert haben, also automatisiert zu einem Dokument gebaut haben. Und da sind wir dann draufgekommen, das funktioniert gar nicht so schlecht, der Ansatz. Mhm. Und von dem sind wir dann ausgegangen quasi.
Okay, das heißt also, das Beispiel, was ich da jetzt auf der Webseite bei euch gesehen habe, wo du da verschiedene Epics mit Zahlenwerten versehen hattest, das ist genau, wovon du jetzt gerade sprichst. Du hast dann Angebote im PowerPoint geschrieben und musstest hast dann einen Wert, ein Angebot an diese Epics geschrieben über mehrere PowerPoint-Folien und dann vergessen nachher das zusammenzurechnen. Also ich muss es jetzt gerade mal für mich so ein bisschen zusammenfassen, wie du das gemeint hast oder wo ihr da...
So war der Start mal, ja.
Also, ja, okay. Und das hat euch natürlich diesen Schmerz gegeben, dass ihr nicht immer alles abgerechnet habt, und daraufhin seid ihr dann gestartet und habt das dann ja automatisiert.
Genau, als erstes mal eben mit von Google Sheets zu Google Docs automatisiert. Und dann habe ich mit ganz vielen Leuten geredet, wie sie das so machen, und haben mir gedacht, das kann doch nicht sein, gerade als Softwareentwickler, dass du da so zu Fuß gehst und einfach nichts automatisierst. Und mir gedacht, na, das muss besser gehen. Die Sachen, die ich dann gefunden habe, die waren dann oft so aufgeblasen, da hätte man Schulungen gebraucht und ein Projekt aufsetzen hätte schon einmal, keine Ahnung, 1-2 Stunden gebraucht, bis man mal so weit wäre, da irgendwas rauszubringen, und da wollte man einfach was wirklich, wirklich Niederschwelliges haben.
Mhm. Okay, ja, das ist nämlich so genauso wie der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne? dieses Sprichwort, wo es dann drum geht, wo ihr gesagt habt, als Softwareentwickler können wir doch nicht so dilettantisch dann mit diesen Software-Tools umgehen. Okay, was ist denn das, was ihr dann eingebaut habt in die Software was genau kann Storywise jetzt?
Also auf Software bezogen bin ich der Meinung, können wir jetzt alles, was du brauchst. Wir sind halt vor allem im Unterschied zu vielen Requirements Engineering Tools halt wirklich fokussiert auf Software. Also wir haben als Haupttransportmittel für unsere Spezifikationen User Stories. Man kann sie auch in anderer Form schreiben, aber hauptsächlich benutzt man mal das. Und wir haben drüber Epics und drunter Tasks und haben die noch verknüpft mit Releases und Features. Aber wir haben jetzt zum Beispiel keine eingebaute Unterstützung für Hardware-Spezifikationen oder ähnliches und könnten das auch sicher nicht so elegant abbilden wie manch andere. Mhm. Bei uns ist es halt wirklich darauf fokussiert. Okay. Und ich glaube, einer unserer größten Vorteile ist es halt, wenn der Kunde einem einen langen Text schreibt, wo er sagt, das und das und das hätte ich gerne, dann kann man das mit einem semi-automatischen Wizard verwandeln in eine in eben Epics und Stories, also mit vorgeschlagen, welche Epics sollen sein, wo gehören die Sätze hin, die der Kunde geschrieben hat und was für Stories entstehen dann draus. Aber das System hilft einem dabei, dass man nichts übersieht und zwar jetzt nicht auf schwammig, die LLM macht das für dich, sondern wirklich automatisationsgestützt, dass nichts überbleibt.
Mhm. Was meinst du damit, wenn du sagst, du weißt, wo das, was hast du gerade gesagt, du weißt, wo das hingehört? Mhm. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Naja, also wenn ich jetzt da einen Satz habe, der jetzt zum Beispiel aus einem Textdokument kommt oder zum Beispiel aus einer Ausschreibung,
ja.
Also dann habe ich ja dort, keine Ahnung, vielleicht 500 Sätze drin und da habe ich unter anderem halt, wir brauchen einen Login, aber wir haben unter anderem auch, das ist ein Projekt der Firma XYZ. Und in einem Wizard kann ich jetzt eben durch jeden Satz durchgehen und wenn ich den Satz, das ist ein Projekt der Firma XYZ habe, kann ich den einfach ausblenden, aber einzeln. Das heißt, ich kann mir wirklich durch jeden einzelnen Satz durcharbeiten, ihn entweder zu einer User Story verwandeln oder wegblenden, damit ich dann am Schluss weiß, passt, jetzt habe ich mich um jeden Satz gekümmert und ich habe nicht übersehen, dass der Kunde das eigentlich auf Japanisch auch noch haben will.
Okay, also du hast dann da für dich quasi so eine Vollständigkeitsprüfung auch, dass du wirklich alles einmal gesehen hast und in irgendeiner Art und Weise bewertet hast.
Genau.
Ja. Okay, und jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast Texte und andere Dokumente. Was kannst du da in Storywise denn alles verarbeiten?
Wir können auch direkt Bilder verarbeiten, können die Bilder auch zum Beispiel direkt von Figma importieren.
Oh.
Das heißt, ein Use Case ist dabei eben klassisch, ich plane eine neue Software mit Figma, aber zum Beispiel auch, ich übernehme Legacy-Software, mach mal von jedem Screen einen Screenshot und lass mir das dann beschreiben. Das heißt, ich kann dann entweder selbst Beschreibungen hinschreiben oder auch eben die LLM das interpretieren lassen. Das funktioniert für alles, was halt irgendwie lesbar ist, also unglaublich gut. Das unterschätzt man, wie gut solche multimodalen großen Sprachmodelle inzwischen dabei sind, Bilder zu interpretieren.
Mhm.
Und bekommt dadurch dann auch so Ausgangssätze oder eben auch gleich dann später User Stories, mit denen man dann weiter planen kann.
Okay, hört sich irgendwie richtig cool und ja auch modern an dann. Ne? Also du nutzt quasi die ganzen Technologien, die jetzt da gerade so, es sind jetzt gerade 3 Jahre her oder so, ne? Dass ChatGPT mit der ersten Version rausgekommen ist. Also das habt ihr sofort irgendwie aufgegriffen und eingebaut.
Ja, wir haben vor 5 Jahren angefangen und haben damals über eine Forschungsförderung uns das Ganze auch ein bisschen finanzieren lassen und haben dabei halt eine eigene KI gebaut. Und in dem Moment, wo dann halt der GPT-3.5 rausgekommen ist, eben so 2021 rum, haben wir unsere eigene, die eh halbwegs funktioniert hat, natürlich hochkant aus dem Fenster geschmissen und gesagt, jetzt gehen wir mit GPT-3.5 weiter, weil ganz klar, da wird mehr passieren. Und da hatten wir recht, also mit 3.5 hat man noch relativ viel kämpfen müssen, was manche Sachen betrifft. Mit 4 ist es viel besser geworden, 4.0, 4.1 und mit 5 und den halt vergleichbaren Modellfamilien wie Claude Sonnet oder eben Gemini oder ähnliche wie DeepSeek, ist es immer besser geworden.
Ja.
Und man hat bei uns auch die komplett freie Auswahl, welches man verwenden will, ob lokal oder remote oder welche Anbieter.
Ja, wollte ich auch gerade fragen, wen kann man da jetzt nochmal auswählen? Wäre es auch möglich, weil ich komme gerade aus so einem Bereich, hatte da gerade ein Seminar, dass man dann auch lokal gehostete anbindet. Lokal gehostete KIs. Das heißt also, wenn man sich für deine Software, eure Software entscheidet, könnte man auch die lokale KI quasi anbinden, ohne dass die Daten, ne, also manchmal hat man ja sensible Daten, die man nicht nach draußen schicken will. Und
genau.
Okay. Das ist gut. Das hört sich gut an. Erzähl mal, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit User Stories, man könnte dort aber auch als Anforderungstext was anderes eintragen. Ist das wirklich hilfreich, wenn ich da jetzt einen Anforderungstext à la Sophisten oder nach der GFSE oder sowas eintrage?
Also wir haben als Vorlage für die zweite Form haben wir die Sophisten-Schatzschablone drinnen. Mhm. Also das System soll. Gleichzeitig kann man das aber auch wirklich selbst anpassen. Das heißt, ich kann auch über einen Kontext dem System beibringen, wie ich das gerne haben wollen würde. Mhm. Das heißt, ich kann der KI einen generellen Firmenkontext geben und sagen, ich habe eine Firma, die stellt Bananenkartons her und verkauft sie ausschließlich an Affen und beschreibe halt ein bisschen, welche Organisation und habe ich, was für Strukturen, was für andere Benutzer könnte es geben, einfach indem ich meine Organisation halt beschreibe. Dann könnte ich nochmal einen Kontext spezifisch für dieses Projekt hergeben, wenn ich eben für einen Kunden ganz einen anderen Kontext schaffen will oder einen zusätzlichen. Und dann kann ihm auch sagen, wenn du Stories formulierst, mach das bitte so, und kann ihm dann eben über dieses sogenannte Few-Shot-Prompting, wo man eben mehrere Beispiele übergibt, ihm eben sagen, okay, so schauen bei uns User Stories aus. Mhm. In dieser Form sind sie geschrieben.
Okay, und dann lernt sie daraus und kann das dann auch entsprechend anwenden.
Ja. Genau.
Wie sieht das, weil das wird bestimmt auch einige interessieren, wie sieht das denn mit dem Lebenszyklus von den User-Stories und den Anforderungen aus? Wie habt ihr die realisiert? Ist man da sehr flexibel oder ist das so aus dem Agilen abgeleitet und relativ starr dann?
Also prinzipiell Storywise ist eine Projektstart-Software oder eine Requirements-Authoring-Software. Wir sind kein Projektmanagement-Software. Das heißt, gliedern wir uns stark ab und sagen, okay, also bei uns gibt es dann quasi so mehrere Methoden, wieder aus Storywise rauszukommen. Das eine ist, ich erstelle ein Dokument, wo ich das einfach mal dem Kunden vorlegen kann, sei es jetzt ein interner oder ein externer, so zum Absegnen. Ja. Ich kann das als DocX oder PDF rausgeben. Ich kann es neuerdings als Markdown exportieren. Das heißt, falls ich in Richtung Vibe-Coding mal was ausprobieren will oder einen Prototypen machen will, dann kann ich das als Markdown runtergeben und dann mal die KI arbeiten lassen. Und wenn ich eben Richtung Projekt gehen will, weil der Kunde gesagt hat, ja passt, das will er, dann gehe ich her und synchronisiere es zu Jira, UTrack, DevOps, Linear.
Okay,
ich habe sicher was vergessen.
Also an die üblichen Kandidaten, die dann irgendwo für die agile Softwareentwicklung als Managementwerkzeug eingesetzt werden.
Genau.
Ah ja, ja, okay.
Und dabei kann ich, das ist meistens die Folgefrage, auch inkrementell arbeiten. Das heißt, ich kann nicht nur einmal rauf, sondern ich kann das raufschicken, kann dann in Storywise wieder das nächste Feature planen, mir das freigeben lassen und das dann auch wieder inkrementell dazu schicken. Ohne dass ich jetzt da was überschreibe, was im Jira vielleicht schon dazugekommen ist.
Ah, so, okay. Ja. Genau. Also du könntest auch im Jira, könnten dann vielleicht irgendwelche User-Stories dann hinzukommen? Oder wie meinst du das? Oder meinst an inhaltlichen Änderungen, die im Jira eingetragen worden sind? Ach so, die würdest du dann nicht überschreiben quasi. Ja. Ja, okay. Das heißt also, die agilen Welten sprecht ihr damit schon an. Wie ist das mit anderen Entwicklungsprozessen wie V-Modell oder das Systems Engineering?
Ich würde behaupten, wir sind prinzipiell für so ein System ähnlich wie V-Modell entstanden. weil wir halt sehr viele so Fixpreisprojekte in unserer Firma und in der Umgebung, mit denen wir gesprochen haben, gehabt haben, wo einfach agil war zwar gewünscht, aber quasi nicht möglich. Das heißt, man hat sich beholfen mit so Konzepten wie agiler Fixpreis, den wir viel verfolgen. Das heißt, wir legen einen Maximalpreis fest, aber wir bepreisen jedes einzelne Bauteil und man kann dann unterwegs, wenn man sagt, naja, dieses Bauteil braucht man nicht, tun wir es weg, ändert aber nichts am Preis, dafür hat der Kunde ein paar Gutstunden, mit denen er jetzt da was anderes machen kann.
Rutscht dann was anderes nach, ne?
Genau.
Ja.
Und das heißt, dafür sind wir ursprünglich gebaut worden.
Ja, ja, was beim V-Modell ja oftmals ist, dass die Firmen gewisse Entscheidungsschwellen überschreiten wollen. Also das sind ja meistens auch verknüpft mit irgendwelchen Meilensteinen, wo du dann irgendwas abliefern musst oder du musst einen gewissen Reifegrad ermitteln oder sowas. Also ne, das wird ja auch dann oder ist ja auch dann ja die Frage, ob das unterstützt wird, ob ihr das mitmachen könnt.
Also zu einem sehr großen Grad, hätte ich gesagt. Also man kann eben zum Beispiel jede einzelne Story mit einem Release versehen und sagen quasi, das wäre der erste, der zweite, der dritte Release. Wenn ich will, kann ich zum Beispiel anfangs auch nur den ersten Release übertragen zu Jira, damit die Leute halt eben nicht die Übersicht verlieren und schon was bauen, was für später gedacht ist.
Ah, okay, auch cool.
Und eben auch die Dokumente danach entweder gliedern, das heißt, ich kann mir da komplett frei einteilen, nach was für einem System ich das Dokument zusammenstellen und kann das zum Beispiel auch pro Release einmal durchiterieren lassen. Oder auch das Dokument einmal nur für das Release ausgeben, einmal nur für das. Das heißt, da kann ich einfach bei der Ausgabe nochmal filtern und habe da die Freiwahl.
Okay, das heißt also, du hast ja schon Attribute dann in deiner Software und darüber filterst du und würdest dann die Features und oder ne, nicht Features heißt es ja nicht, die Epics und die User Stories ins Jira oder welches Tool auch immer dann rüber synchronisieren.
Genau. Und das ist eben, also deswegen sage ich, wir kommen von dort, weil da ja auch in dieser Angebotsphase manchmal ja noch rumverhandelt wird und dann sagt man, naja, aber warum kostet das so viel und außerdem braucht man noch das? Und dann kann man bei uns auch mehrere Versionen machen und das bleibt aber alles verknüpft. Das heißt, ich kann auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel 3 Releases und 2 Features und ein Feature ist zum Beispiel die Internationalisierung. Und da habe ich jetzt ein paar Stories damit verknüpft, dass die halt bei der Internationalisierung zusammenhängen. Jetzt mache ich eine neue Version, weil wir mal Besprechung gehabt haben. Dann kommen noch 2 Stories da dazu und die Story wird aufwendiger, die wird weniger aufwendig. Und jetzt kann ich in Storywise die beiden nebeneinander stellen und kann das Feature ein- und ausschalten und zuschauen, bei welcher Version ändert sich jetzt wie der Preis. Und ich kann da eben wirklich eine totale Kostentransparenz über das, wie sich das entwickelt hat, darstellen.
Ja. Ja, das habe ich auch gesehen mit den Preisen, wo du die dann da wirklich miteinander verglichen hast, die 2 Versionen. Ja, das war schon cool. Waren das dann, das muss ich jetzt nochmal fragen, weil ich das nicht genau erkannt habe, war das auf Epic-Ebene geplant oder wie hängt das mit den Features zusammen?
Ich kann ein Epic zu einem Feature hängen, ich kann eine Story zu einem Feature hängen und wenn ich lustig bin, kann ich sogar einzelne Tasks zu einem Feature hängen.
Ach so, okay. Und die Features würdest du bepreisen oder waren diese Bepreise dort, die ich da gesehen habe, an den Epics?
Also bepreist sind immer die Stories und die Epics oder auch potenziell die Tasks und ich kann mir auf jeder Ebene, also jeder Story- und Epic-Ebene aussuchen, will ich die Summe der Kinder zusammenzählen oder will ich es fix bepreisen.
Ja, okay,
das heißt, ich kann auch vom Grobe ins Feine gehen und zu sagen, ach, das wird circa 100.000 kosten und dann eben erst die Stories ausspezifizieren und sagen, so viel wird es wirklich kosten.
Also in beide Richtungen. Ah, ja, das ist schon ein cooles Feature, weil darüber steuert ja doch der ein oder andere dann auch sein Projekt, ne? Oder das, was man ganz gerne haben möchte am Ende des Tages. Ja, das hört sich echt nach einer spannenden Geschichte an. Ich muss noch mal ein Stück zurückspringen. Du hattest gesagt, dass ihr KI-Unterstützung habt. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie die Einbindung KI und Mensch in diesem Zusammenhang ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ihr die KI nutzt, um Vorschläge zu machen, aber die endgültige Entscheidung ist immer beim Menschen.
Genau. Das ist der Punkt, der mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, den ihr auch quasi in jedem Vortrag mehrfach erwähnt, ist, dass das I in LLMs steht für Intelligenz. Auf gut Deutsch, sie sind nicht intelligent. Sie können sehr gut Sachen vervollständigen. Im Endeffekt sind sie wirklich einfach sehr, sehr gute Autocompletes und dabei können sie quasi Wunder verbringen. Aber es ist wirklich sehr leicht, dass einem eine KI ein Ergebnis liefert, das wunderbar klingt, perfekt ausformuliert ist, super logisch klingt und ein kompletter Schwachsinn ist. Und das braucht halt immer noch einen Menschen, der das überprüft und anschaut. Und wir gehen dabei halt eben so vor, dass halt jede Änderung, die jetzt ein LLM macht, von einem Benutzer einzeln bestätigt werden muss. Also per se kann sie mal gar nichts machen, die KI.
Okay.
Das heißt, auch in unserem neuesten Tool, in unserem KI-Chat, wo man wirklich damit schreiben kann und so Sachen sagen kann wie, hey du, gibt's diese Story, haben wir dieses Feature schon oder der Kunde hätte jetzt gerne auch bitte das, mach mir dafür eine Story. Dann sagt er immer, ja, ich habe die und die Story angelegt und drunter kommt dann ein Fenster, möchtest du diese Story anlegen? Als Benutzer möchte ich mich auch mit Two-Factor anmelden können und so weiter und so fort, mit Beschreibung und so weiter, und das kann ich dann einzeln annehmen oder eben nicht. Mhm. Aber die KI macht gar nichts, ohne dass es ein Mensch bestätigt.
Okay, das heißt also, ich habe immer noch die Herrschaft über die User-Stories, die Epics, die dann am Ende des Tages in meinen Release mit übernommen werden und wo dann jemand anfängt, das umzusetzen. Das ist gut.
Ja. Genau.
Ja, hört sich wirklich spannend an. Erzähl mal noch ein bisschen darüber, was habt ihr für die Zukunft vor? In welche Richtung wird es mit eurer Software weitergehen?
Ja, wir sind jetzt gerade eben jetzt so weit, dass wir den AI-Chat, ich sag mal, bis Ende des Jahres dann wirklich public freigeben können. Mir macht er beim Beta-Testen schon sehr viel Spaß, aber ich schreibe auch noch jeden Tag einen Bug-Report, mindestens einen. die Zukunft wird stark gehen Richtung Diagramme einerseits, okay, und Freigabeprozesse. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite will ich in Richtung Diagramme, da können ja auch LLMs schon einiges, wenn man ihnen ein bisschen die richtigen Zügel gibt, dass man so Ablaufdiagramme reinkriegt und Use-Case-Diagramme und vielleicht BPMN-Diagramme und ähnliches. Und die dann allerdings wieder intelligent verknüpft mit den User-Stories und dann sagt quasi, okay, jetzt haben wir einen Übergang von dem Zustand zu dem Zustand und dazwischen hängen die beiden User-Stories. An dem Zustand hängt die User-Story, an dieser Entscheidung hängt das. Und dann kann ich mal meinen ganzen Ablauf anschauen und sehe halt, wenn irgendwo ein Übergang jetzt zum Beispiel noch keine User-Story dazu hat. Ja.
Ja.
Und das andere ist ein bisschen Richtung, das hängt jetzt davon ab, von einem größeren Kunden, also von einem sehr, sehr größeren Kunden, wenn die verwenden wollen würden, dann bräuchten die das eben, dann wird man das ein bisschen vorziehen, machen wollen wir sowieso, dass man in Storywise schon einen Freigabeprozess für die Requirements hat. Das heißt, dass man irgendwann weiß, sind diese Stories auch quasi so jetzt schon von jemandem approved worden, weil manchmal braucht man einfach gerade in sehr spezialisierten Projekten, dass halt ein Systemarchitekt da nochmal drüber schaut und dass der nochmal schaut und dass man da eben so einen minimalen, schon fast Projektmanagement-Flow hat, aber halt wirklich nur auf Spezifikationsebene. Das heißt, wir sind nicht auf Umsetzungsebene, dafür gibt es viel bessere Tools, aber dass ich in der Spezifikation nochmal sagen kann, okay, das muss der Björn nochmal anschauen, bevor das zum Kunden kann.
Mhm. Ja, das ist aus meiner Sicht sowieso notwendig, bevor ich irgendwie was anfasse, dass man da nochmal ein Review gemacht hat. Denn nur dadurch kriege ich ja schon mal auf, wie du schon sagst, auf der Ebene schon eine höhere Qualität hin. Genau. Ja, haben wir irgendwas vergessen, zu deiner Software, zu Storywise? Oder haben wir bis jetzt alles schon mal grob besprochen, was die kann?
Also ich würde sagen, Gott sei Dank haben wir nicht alles besprochen, weil wir können Gott sei Dank noch deutlich mehr. Aber grob quasi, was es kann und womit man rechnen kann, ich glaube, das haben wir gut. Ja.
Okay, super. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was würdest du Teams mitgeben, wenn sie ihr Requirements Engineering effizienter und moderner gestalten wollen?
Auf jeden Fall schauen, was für ein Tooling passen könnte. Das muss jetzt absolut nicht Storywise sein, aber ich glaube, es gibt einfach inzwischen, ich sehe so über die letzten ein, zwei Jahre immer mehr, dass entweder Konkurrenten, die es schon länger gibt, einerseits ihre Workflows verbessern und aber auch, dass es mehr neuere gibt, die auch gemeinsam quasi mit uns auf den Markt drängen wollen, die halt wahrscheinlich für andere Use Cases deutlich besser geeignet sind als wir. Also gibt ja keine One-Size-Fits-All-Requirement-Software, klarerweise. Aber eben auch, es gibt nicht nur DOORS und Polarien. Ja?
Ja.
Also das ist so quasi meine Grundaussage. Da gibt es schon wirklich deutlich für viele Zwecke besser passende Software. Ja? Also ich würde jetzt auch nicht mit Storywise ein 100-Millionen-Projekt planen. Ja? Dafür ist es nicht da. Ja. Aber solange da. Sagen,
guckt euch mal um auf dem Markt, nehmt neben DOORS auch mal Storywise mit in den Katalog auf und schaut, welche Kriterien die erfüllen. Und ja, welche am Ende des Tages notwendig sind fürs Projekt.
Ja.
Ja, Simon, wenn wir soweit alles besprochen haben, dann bleibt vielleicht noch eine Frage, und zwar die Frage nach, wenn sich jemand angesprochen fühlt, wenn sich jemand informieren will über Storywise, wo findet man dich?
Die Homepage ganz einfach auf storywise.se. Wir kommen nicht aus Schweden, aber ich mag den Scherz mit der Domain einfach. Oder man findet uns auch jederzeit auf LinkedIn, wir sind da gut erreichbar. Und sonst gibt es auch einen Terminbuchungsslot auf der Homepage und Kontaktmöglichkeiten. Ja.
Okay, also storywise mit i.se, das ist die Homepage, die du jetzt hier mit reingeschmissen hast. Ich werde sie auch noch in den Shownotes verlinken und auch dein LinkedIn-Profil, sodass man da direkt dann Kontakt aufnehmen kann. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick in eure Software, die ihr da hergestellt habt. Und vielen Dank, dass du darüber Auskunft gegeben hast und hier bei mir im Podcast warst. Vielen Dank, Simon.
Vielen Dank, Björn.
Zusammenfassend zur heutigen Episode meine drei Tipps. Definiere den für dich passenden Anwendungsfall, erweitere dann deinen Katalog um Storywise als RE-Tool und suche dir daraus anhand der Kriterien das für dich passende RE-Tool aus. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Webinarliste unter webinare.zukunftsarchitekten-podcast.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Ich organisiere regelmäßig offene Q&A-Webinare, in denen ich live auf Fragen eingehe, Antworten gebe und dir Dinge zeige. Gehe einfach auf zukunftsarchitekten-podcast.de und trage dich dort in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community.